Talk mit Tees.
Tom braucht ja erstmal ein bisschen Ruhe. Den habe ich schon sehr malträtiert, den armen Mann. Wir Autoren sind ja sehr gnadenlos mit unseren Protagonisten. Irgendwann kam von ihr das Feedback, du, dieser Gabriel, meine Hauptfigur, ich finde das alles, was du über den schreibst, ist sehr spannend. Aber ich habe das Gefühl, du hast den noch nicht lieb genug. Wenn dann der eine bewaffnet ist mit diesem psychologischen Wissen und diesem Arsenal, das ist irgendwie das wie eine Knarre. Also manchmal. Man könnte ja denken, wir sind alle Sadisten.
Ja,
falsch. Grund falsch. Wir sind alle Schisser.
Hallo, mein Name ist Christian Tees und ich treffe mich gerne mit Menschen, bei denen man wissen möchte, wie sie ticken. Vor allem solche, die in der Lage sind, sich die grausamsten Dinge auszudenken. So wie Thriller-Autor Marc Rabe. Wir haben uns in Köln getroffen, seine Heimatstadt. Dort hat er Bücher geschrieben wie Zimmer 17 oder Schlüssel 19 aus der Tom Babylon-Reihe. Aktuell schreibt er für die Art Meyer-Serie, da hießen Teil 1 und 2 Der Morgen und aktuell Die Dämmerung. Kennengelernt haben wir uns durch einen Buchpodcast, bei dem er mal mitgemacht hat. Und ich dachte damals, was ist das eigentlich für ein netter Typ? Genauso wie Thriller-Autorin Melanie Rabe, die auch in Köln wohnt. Die haben aber beide nichts miteinander zu tun. Die war auch schon so herzlich gewesen. Und da habe ich mir gedacht damals, okay, den müssen wir näher kennenlernen. Zumal er etwas gemacht hat, von dem viele träumen, nämlich alleine vom Schreiben leben können. Bis vor kurzem hatte er nämlich noch eine Filmproduktionsfirma. Und erst seit 3 Jahren darf er einfach nur noch schreiben. Was alle Thriller-Autoren gemeinsam haben, und das ist durchaus überraschend, erklärt Marc Rabe in diesem Podcast. Viel Spaß.
Ein Podcast von SWR3.
Hallo, Marc Rabe.
Hallo, grüß dich Christian. So. Schön hier zu sein.
Wir sind in Köln. In Köln sind wir hier, in deiner Heimatstadt. Du bist ja auch nicht groß rausgekommen, ne, in deinem Leben.
So ist das, ganz genau. Ich bin stetig in Köln geblieben. Ich war mal kurz, das erste Jahr meines Lebens war ich in Gelsenkirchen-Buer.
Aha. So. Aber natürlich keine Erinnerung.
Nein, null.
Die beginnt ja erst mit 4, glaube ich.
Ja, und laut Legenden war mein erstes Wort aber Brutorat.
Brutorat?
Brutorat.
Das war der Versuch, Bruttosozialprodukt zu sagen. Und es wurde Brutorat daraus. Ja, wir hätten uns fast verlaufen in den Gängen des Deutschlandfunks, wo wir jetzt gerade sind.
Ja, man findet uns skelettiert.
Und da habe ich wirklich gedacht, das wäre doch mal ein Setting. Du hast ja in letzter Zeit auch so popkulturmäßig, hast du einmal einen Sänger umbringen lassen, der auf der Waldbühne in Berlin auftritt. Dann gab es einen Fall mit dem Bundeskanzler. Und da habe ich mir gedacht, ob das nicht Inspiration für dich ist. Ein Gebäude mit so vielen Gängen, vielleicht in einem Radiogebäude, dass ein Radiomoderator umgebracht wird.
Ja, und außerdem, dieser Deutschlandfunk hat ja schon fast so ein bisschen was von einem Lost Place.
Das stimmt,
also, die Gänge wirken sehr leer. Nicht, dass der Techniker uns gleich abschaltet, wenn er das jetzt hört. Aber.
Er lacht. Du kannst ihn nicht sehen, aber er lacht.
Sehr gut.
Ja, aber du, und da fiel mir ein, da ja natürlich deine Geschichten in Berlin spielen, ja, in der Regel. Es gibt in Berlin ein historisches Gebäude, das wäre wunderbar geeignet für einen solchen Fall. Nämlich das Haus des Rundfunks, wo der RBB drin ist, mit dem großen alten Sendesaal. Das sieht aus wie eine alte Kaserne, große Gänge. Du siehst kaum jemanden irgendwo laufen. Dieses Gebäude ist deutsche Geschichte. Ich liebe dieses Gebäude. Weißt du, wie das
großartig
aussieht?
Großartig, pass auf, Moment. Das war der Stift, der im Notizbuch gekratzt hat. Ich habe alles notiert und werde mir das anschauen. Das hört sich prima an.
Wir haben die Hoffnung auf jeden Fall, dass nur deine Romane, aber nicht die Gespräche mit dir für schlaflose Nächte sorgen. Wie es ja immer so schön heißt. So, du bist mit dem Fahrrad gekommen, was ja auch einfach herrlich ist in Köln. Warst du auch schon im Fitnessstudio heute Morgen?
Nee, das tatsächlich noch nicht. Ich habe aber so eine halbe Stunde auf der Yogamatte irgendwie ein bisschen versucht, was zu Wege zu kriegen. Wenn mich jemand sehen würde, der was von Yoga versteht, würde der fürchterlich lachen. Aber es hilft halt so ein bisschen irgendwie, sich zu dehnen und ein bisschen in Form zu bleiben. Das finde ich immer ganz gut.
Du lotest aber auch alle Pole aus. Oder auf der einen Seite Yoga, auf der anderen Seite weiß ich, du gehst boxen regelmäßig.
Das ist so, ja. Und das finde ich ganz toll. Meine Frau ist lustigerweise vorgegangen beim Boxen und hat gesagt, ich mach das mal, ich probiere das mal aus, ich will das, und kam völlig in Flammen zurück und sagte, Ich bin völlig kaputt, aber es war mega. Und dann wusste ich recht schnell, das will ich auch machen.
Man boxt gegen jemand anders?
Nee, tatsächlich nicht, sondern es geht wirklich erstmal darum, überhaupt Boxen zu lernen. Wie geht denn das eigentlich? Wie muss ich mich hier verhalten? Ein bisschen in diese Reflexe reinzukommen, vor allen Dingen in die Fitness reinzukommen. Weil der Boxtrainer fängt natürlich erstmal völlig banal an und sagt, so, da hast du ein Seil, spring mal 3 Minuten. Mhm. Ja, dann mach das mal untrainiert. Herzlichen Glückwunsch. Das war hart.
Ich kann mir das Boxtraining wirklich sehr gut vorstellen. Ich hätte aber keinen Bock, gegen andere zu boxen. Und vielleicht kaum zu gehen.
Das, ehrlich gesagt, habe ich da noch gar nicht drüber nachgedacht.
Wirklich?
Aber, tatsächlich ist so dieses Boxen gegen die Pratzen und gegen den Boxsack und dieses ganze körperliche Training, das ist mein Ding. Mhm. Und das finde ich richtig toll.
Okay, also du musst nicht gegen jemand anderen boxen, möglicherweise.
Nee. Also nur im Gedanken und in meinen Büchern, weil Art, mein Ermittler in der aktuellen Krimireihe, der boxt ja ganz gerne mal und setzt sich eben zur Wehr. Also vor allen Dingen auch dann, wenn es gilt, andere zu verteidigen. Und ich wollte eigentlich auch mal wissen, wie fühlt sich das denn an? Was muss man denn da für eine Kraft entwickeln? Wo kommt die her, wenn man schlägt? Da wollte ich eigentlich einfach auch mal ein bisschen auf Recherchereise gehen.
Also der Art Meier, das ist so die Reihe, an der du aktuell arbeitest.
Genau.
Da wird dann Teil 4, 3 kommt im Februar 2025 raus. Die Nacht heißt er, glaube ich.
Richtig, genau.
Und Teil 4 wird dann auf jeden Fall in Berlin spielen, im Haus des Rundfunks vom RBB.
Fast versprochen.
Du wirst dieses Setting lieben, ich sag's dir so. Ich weiß, die Dämmerung, das ist der zweite Teil, der aktuelle Teil, der fängt an, ja, sehr düster. Da habe ich mir schon Gedanken gemacht, okay, wie kommt man auf so etwas? Da ist ja eine Leiche, halb Mensch, halb Tier. Wo kam das her?
Ich kann dir das gar nicht genau sagen. Das ist mir zugeflogen. Und das ist das Verrückte, dass es ganz oft so ist, dass Ideen mir beim Schreiben kommen. Also ich sitze nicht irgendwo im Wald und denke plötzlich Mensch. Oder ich sitze auch nicht am Schreibtisch und ringe mir irgendwas aus den Fingern, schreibe das dann erstmal auf und wäge ab. Sondern meistens ist es so, dass ich wirklich im Schreibfluss auf Dinge komme. Und das ist das Tolle, weil Schreiben für mich an der Stelle sowas Energetisches hat.
Man spricht ja auch von einem wirklichen Schreibfluss. Es gibt ja diese Morning Papers, dass man morgens eigentlich gar nicht sich Gedanken machen soll, sich nicht zensieren, einfach nur das aufschreiben, was rauskommt. Das würde gut tun. Damit würde man Ballast für den Tag einfach mal morgens gerade von der Seele schreiben. Es passiert also wirklich etwas beim Schreiben, mit dem Gehirn zum Beispiel. Wie wissenschaftlich hast du das schon untersucht, für dich persönlich?
Gar nicht wissenschaftlich, das ist für mich tatsächlich eher...
Weil ich finde es faszinierend, dass man beim Schreiben auf diese Ideen kommt.
Es ist zum Beispiel, wenn man sich Art Meier Band 1 anguckt. Das Buch beginnt mit einer Szene, die ich so ein bisschen aus meiner Kindheit entlehnt habe. Bei uns um die Ecke gab es einen Kiosk und diesen Kiosk habe ich einfach erstmal genommen als Setting. Und habe dort einen 12-jährigen Jungen hingehen lassen, der verliebt ist in die Tochter der Kioskbesitzerin und hofft, sie dort anzutreffen, während er eine Tüte Süßes kauft. Sie ist natürlich erstmal nicht da. Er ist ein bisschen traurig, kauft sich was, radelt davon und fährt einer Gruppe von Jugendlichen in die Arme. Und diese Jugendlichen, da ist eine Angebetete auch dabei, die im Übrigen ein bisschen älter ist als er, nämlich fast 16. Also eigentlich sollte man denken, eine aussichtslose Liebe. Und dann sind leider auch 3 Jungs dabei, die 18 sind. Und die mobben ihn wirklich auf das Schlimmste. Das gibt eine sehr hässliche, furchtbare Szene, die ich Gott sei Dank so nicht erlebt habe. Aber Mobbing, lustigerweise um die Ecke vom Kiosk, habe ich auch schon selbst erlebt. Nun denn, aber der entscheidende Punkt ist, dass ich am Ende dieses Prologs dachte, mir fehlt hier noch was. Mhm. Irgendwas muss an diesem Ende stehen. Cliffhanger sind ja sowieso eine große Kunst und was ganz Tolles. Und dann floss mir einfach der Satz aus den Fingern, was damals niemand wusste, einer von ihnen würde Bundeskanzler werden.
Und das ist der Prolog.
Das ist der Prolog und damit war die Idee geboren. Und das Tolle war, dass ich eben sofort wusste, Mensch, das dreht die ganze Szene um. Jeder sitzt sofort da und fragt sich, okay, wer wird denn jetzt der Bundeskanzler? Der Mitläufer? Der Smarte? Der Gemobbte?
Ja.
Oder der Fiesling?
Als du diesen Prolog geschrieben hast, wusstest du aber bereits, dass es um einen Bundeskanzler gehen würde in die Probe.
Nein, das wusstest du schon? Nein, lustigerweise eben nicht. Ich war auf der Suche nach meinem neuen Grundton für die Serie. Und ich habe diesen Prolog erstmal einfach geschrieben.
Ohne Thema.
Und auf einmal war ich drin in dem Thema Bundeskanzler und dachte, Das wäre verrückt. Ich nehme den mit in meine Serie. Das ist toll, das gefällt mir.
Und in diesem Roman Der Morgen steht dann ja auch so ein Kleinlaster rum und darin findet man die Leiche, eine halbnackte Frau, die mit Blut auf ihren Körper die Adresse des Bundeskanzlers geschrieben hat. Und da frage ich mich,
dummerweise auch die Privatadresse.
Die Privatadresse. Wo kommt eine solche Idee her, fragt man sich.
Also es gibt ja, oder anders gesagt, ich glaube, meine Fantasie geht eigentlich relativ weit. Und manchmal hole ich natürlich irgendwelche kleinen Dinge aus der Vergangenheit her. Und in jeder Figur, die ich erfinde, steckt auch immer ein kleines bisschen was von mir. Also sowohl in kleinen Mädchen als auch in alten Heimleitern, als auch in meinem Kommissar. Wer auch immer da rumläuft in meinen Büchern, der hat immer einen kleinen Teil von mir.
Was hat denn die kleine Miller von dir? Die kleine Miller ist eine ganz besondere Figur. Die Nachbarin, die ist 7 Jahre alt, lebt mit ihrer dementen Großmutter. So ein kleiner Wirbelwind ist das. Ich glaube, die will den Art ja auch heiraten. Schlägt doch schon mal mit Bratpfannen. Wer war Vorbild für Miller, die wirklich so wunderbar klingt? Wie so eine kleine Pippi-Langstrumpf-Figur fast schon.
Ich glaube, die habe ich nirgendwo hergeholt. Die kam einfach zu mir. Das war ganz verrückt, weil ich einfach irgendwann natürlich war Art fertig, dieser Kommissar, der auch ein bisschen grantelig ist und ein bisschen einzelgängerisch, was sehr mit seiner Vergangenheit zu tun hat. Ich hatte das Gefühl, der hat aber ein großes Herz und fand auf einmal die Begegnung mit einem kleinen Mädchen, das eigentlich Hilfe braucht, sehr, sehr gut. Und das gefiel mir unglaublich. Und ich habe mich gefragt, was macht dieser grantelige Typ, wenn der plötzlich einem kleinen, verlorenen, aber dennoch sehr ehrlichen, offenherzigen Mädchen gegenübersteht? Das fand ich reizvoll. Da geht auch bei Art das große Herz an, weil er einfach einen guten moralischen Kompass hat und auch merkt, dieses Mädchen braucht Rettung, denn die Mutter ist verschwunden und sie, der Vater längst abgehauen und sie wohnt jetzt bei ihrer dementen Oma und mitunter kommt es vor, dass die Oma nachts im Sessel einschläft, vielmehr am späten Abend vorm Fernseher mit dem Kopfhörer und gar nicht mehr hört, wenn Miller klingelt und dann sitzt das arme Mädchen im Treppenhaus und Art erbarmt sich ihrer.
Wie bist du auf diesen Namen Art gekommen? Ein Name, der den meisten noch gar nicht oft begegnet ist. Wir denken sofort an Art Garfunkel, ne, damals Musiker Simon & Garfunkel. Dass du, ich kenne sonst keinen Art mehr. Wo kam dieser Name her?
Ich liebe Kürzel, ich liebe Spitznamen. Das finde ich immer ganz toll. Also mein vorheriger Kommissar Tom Babylon, also Tom ist ja auch sehr kurz, aber bei Art war es nochmal anders. Eigentlich heißt er Arthur Meyer, was ja erstmal ein recht gewöhnlicher, normaler Name ist. Aber durch diesen Spitznamen, dieses Kürzel Art, wurde es auf einmal sehr, ja, das hatte einen guten Impact. Aha. Und ich bin schon oft gefragt worden bei Lesungen, wie ich eigentlich meinen Namen finde. Und ich antworte dann eigentlich immer so, dass ich sage, naja, es hat so ein bisschen was wie bei der Namenskindung der eigenen Kinder. Da war es so, dass meine Frau mit mir irgendwann vorm Fernseher saß, beim ersten Sohn. Da lief dann in irgendeinem Abspann der Name Rasmus. Mhm. Und meine Frau sagte ganz spontan, Rasmus, das ist es.
Ja.
Und sie hatte Rasmus ja nun schon länger im Bauch und sie wusste, wie der ist. Sie hat den gespürt. Und das Verrückte ist, Rasmus ist eben auch ein Rasmus. Vom Wesen her. Es passt einfach eins zu eins. Und sie
also
hat
der Rasmus im echten Leben oder
der Rasmus
oder
im echten Buch? Nein, der Rasmus, der Rasmus im echten Leben. Genau, mein Sohn, mein ältester Sohn. Und mein zweiter Sohn, Janosch, ist eben auch ein Janosch. Und diese Namensfindung.
Aber wie ist denn
so,
ein Janosch?
Also ein Janosch ist ein bisschen weicher als ein Rasmus, ein kleines bisschen weniger manchmal quirlig, sondern ein bisschen mehr in sich selbst ruhend. Ein Rasmus ist ein bisschen rappeliger, ein bisschen schneller und sehr dynamisch. Und das passt bei den beiden einfach 100%. Und ich finde, Namen haben auch schon vom Klang her was zu tun mit dem, wie die Personen sind, denen diese Namen zugeordnet sind.
Werden wir alle durch unsere Namen beeinflusst? Das ist die Frage. Was hat der Marc mit dir gemacht?
Gute Frage. Ich glaube, da komme ich noch nicht dahinter. Da muss ich noch mal forschen.
Bist du ein typischer Marc?
Keine Ahnung. Ich wüsste auch nicht, wie ein typischer Marc ist. Dafür finde ich den Namen, glaube ich, irgendwie so normal.
Ja, aber bei Rasmus aber und Janosch...
Wahrscheinlich würden andere sagen, ja, bist du.
Okay, es müssen aber schon besondere Namen sein, damit sie auch eine Bedeutung sozusagen mit sich rumtragen, oder?
Also ja, damit wie dieser Klang auch rüberkommt.
Ja, ne? Stimmt, Marc ist zu kurz. Marc.
Ja.
Okay, Marc. Eben. Den mag man.
Auf jeden Fall fand ich bei Art, dass der irgendwie diesen Impact hat. Mhm. Art, das ist so schön kurz, das ist wie ein Treffer.
Man denkt natürlich sofort an Kunst. Soll man das? Bei Art denkst du sofort an Kunst.
Nee, das Art nicht. Dann habe ich, glaube ich, was falsch gemacht.
Ja, nee. Den hättest du als Kunstsammler hättest noch machen können. Dann wäre der Art noch mal wieder sozusagen auf einer weiteren Ebene definiert worden. Wenn er jetzt auch noch Kunst
das
sammeln
stimmt,
würde.
Aber das wäre vielleicht auch ein bisschen zu sehr.
Zu offensichtlich.
So auf die 12.
Zu offensichtlich. Es gibt ja immer so diese Catchphrases für deinen Roman. Die Dämmung ist es ja, ich habe mit dem Leben bezahlt. Mit deinem.
Ja.
Wer hat sich das ausgedacht? Ich meine, das ist richtig gut.
Das war meiner.
Wirklich?
Ja, das war meiner.
Ich habe mit dem Leben bezahlt. Mit deinem. Das ist sehr, sehr viel Sinn. Okay, oft spricht der Verlag ja damit, ne? Weil die einfach eine Marketingabteilung haben, wo auch ein paar schlaue Köpfe sitzen, die dir dann sowas unterjubeln wollen. In dem Fall bist du natürlich in der Lage, so etwas selbst zu kreieren. Was eigentlich alle Autoren können, oder?
Ich kann das nicht genau beurteilen. Ich habe das Gefühl, mir fällt das oft relativ leicht. Aber es gibt auch diesen Moment, wo du als Autor immer so ein bisschen verloren bist, weil du ja auch immer dein ganzes Buch und deine ganzen Figuren im Kopf hast. Also es kommt ja zum Beispiel irgendwann der Moment, wo gesagt wird, so jetzt gehen wir doch mal an den Klappentext ran. Mhm. Ist ja immer das, was da hinten eigentlich auf dem Buch draufsteht. Und
ist total wichtig, aber kommt natürlich als allerletztes, wenn man schon keine Energie mehr hat.
Ja, das ist das eine. Und das andere ist, stell dir vor, du hast ein Buch mit 500 Seiten geschrieben. Du hast deine ganzen Figuren und die ganzen Nebenstränge der Geschichte, alles im Kopf. Und dann kommt jemand und sagt, so, und jetzt hau doch bitte mal 4,5 Sätze raus. Die sollen bitte nicht zu viel verraten, sollen wahnsinnig spannend sein und sollen aber genau erzählen, was thematisch im Buch los ist, damit man hinterher total interessiert ist. Und da kriege ich als Autor tatsächlich auch immer einen Knoten im Kopf und muss erstmal komplett umschalten.
Ja, aber diese Untertitel können schon wirklich auch eine gute Wirkung erzeugen. Man wird sofort reingesaugt. Also mein Liebster ist von einem Film, Frankie und Johnny, den die meisten nicht kennen, mit Al Pacino, Michelle Pfeiffer.
Okay.
Und da hieß es, er lief ihr so lange nach, bis sie ihn nicht mehr wegließ.
Auch sehr schön.
So wirklich gerne. Gut, oder? Mhm. Dann erinnere ich mich noch an einen aus dem Film Untreu mit Richard Gere und Diane Lane. Mhm. Und da hieß es, wie weit kannst du gehen, ohne zu weit zu gehen? Fand ich auch sehr gut. Und ich weiß noch, dass die Kirche, als ich beim Radio gearbeitet habe damals, die Kirche sich über diesen Satz aufgeregt hat.
Warum?
Und da hieß es, super Wortspiel, super lustig, super schwierig. Ja, weil da ging es ja um Betrügen auch in diesem Film. Und das war ein Thema, was, glaube ich, durch den Film zu sehr verherrlicht wurde.
Okay.
Und alleine an diesem Untertitel hat er sich aufgehangen und es gab einen zweiminütigen Beitrag nur zu dieser Unterzeile.
Oh wow.
Die ich sehr originell fand und auch wirklich sehr gut fand.
Viel kostenlose Werbung.
Ja, ich fand es ganz gut. So, es gibt ja eine To-Do-Liste für Männer im normalen Leben. Es heißt ja immer, ein Haus bauen, einen Baum pflanzen, einen Sohn.
Sorry. Okay.
Den Sohn hast du, das ist der Rasmus. Hast du ein Haus gebaut? Oder zumindest gekauft?
Haben wir.
Okay, einen Baum gepflanzt auch?
Auch das, vorm Haus natürlich, einen Apfelbaum.
Denn du hast diesen Satz ja etwas abgeändert in deinem letzten Roman. Es beginnt ja mit der Frau, die aus der Kirche kommt. Sie hat ein kleines Tischtuch vom Altar geklaut, brennende Kerzen mitgenommen.
Oh ja.
Und dann sagt sie ja, was ich vorhabe. Doppelpunkt, ein Auto anzünden, ein Mofa klauen und einen Mann sterben lassen. Das ist sozusagen, weißt du, die abgeänderte moderne Version.
Das kann sein, so. Und beten, dass du lebst, ist der Schlusssatz im ersten Kapitel. Genau, ja.
Bei der Morgen habe ich mich gefragt, wie schwierig ist es, Titel zu finden für die Romane? Du hast jetzt zuletzt sehr kurze, manche waren eigentlich immer kurz. Wie schwierig ist es, einen Titel zu finden? Bei Der Morgen habe ich wirklich erst gedacht, okay, dieser Titel Der Morgen, also da steckt ja die Bundeskanzler-Story dahinter und auch ein phänomenaler Anfang, wie wir auch gerade gehört haben. Und da würde ich denken erstmal, oh, Der Morgen, weckt dir genug Interesse? Was sind die Gedanken, mit denen du dich beschäftigst? Wie sehr marterst du dich auch, um letztendlich einen Titel zu finden?
Also dazu kann ich die Geschichte von Tom Babylon Band 3 erzählen.
Die Hornisse.
Der heißt Die Hornisse, ganz genau. Ja. Und ehrlich gesagt, meine Lektorin und ich, wir hatten den Brockhaus durch. Wir haben jedes einzelne Wort besprochen, was hätte ein Titel werden können, und wir waren mit nichts überzeugt und mit nichts zufrieden. Und dann sieht man ja auch noch immer die ganzen Titel der Konkurrenz. Dann weiß man, es gibt Hunderttausende von Titeln und Millionen von Büchern, die auch alle Titel haben. Und niemand würde ja ein Buch kaufen, das einen Dreisatztitel hat. Es muss ja immer irgendwie halbwegs auf den Umschlag passen. Mhm. Also muss so ein Titel auch immer kurz sein. Und so viele Wörter gibt es am Ende ja gar nicht.
Ja, wobei es geht schon ein bisschen was rauf auf dem Cover manchmal. Also
ja, der 100-Jährige, der aus dem Fenster stieg und so weiter. Ne? Aber das ist recht selten. Und wenn es um Krimi geht, funktioniert das, glaube ich, auch nicht so richtig gut. Mhm. Jedenfalls war es so, dass wir also wirklich viel durch hatten und auch schon in so einer, ja, also wir waren schon fast so zwischen albern und zynisch. Und irgendwann hörte ich auf jeden Fall, dass es bei ihr plötzlich rumste und sie aufschrie und aufsprang und es rappelte und polterte total laut. Und ich rief nur, Katrin, ist alles in Ordnung, Katrin? Und
also ihr wart am Telefon.
Wir waren am Telefon, genau. Sie war in Berlin, ich in Köln. Und irgendwann hörte ich nichts mehr. Und dann ein leises Knacken und dann ein Seufzen. Puh. Die war groß. Ich glaube, das war eine Hornisse. Und in dem Moment habe ich einfach nur eigentlich erstmal aus Scherz gesagt, ja, okay, jetzt haben wir es. Der Roman heißt Die Hornisse. Und dann haben wir beide ganz kurz geschwiegen und fanden plötzlich, dass das eine total gute Idee ist.
Interessant. Aber und es gab, ja. Aber
das Verrückte ist, dann kommt auch noch der Moment, wo du als Autor natürlich mitten im Buch bist und nochmal überlegen musst, aber ich habe einen Weg gefunden, wie ich diese Hornisse auch tatsächlich zu einem ganz natürlichen Titel für das Buch machen konnte.
Also der Roman war komplett fertig?
Noch nicht komplett fertig.
Ach, der war noch nicht komplett. Okay, ja. Halb fertig. Okay, da gibt's ja viel Platz, um etwas noch einzubauen, was zu dem Titel passt, ne?
Genau so.
Die Hornisse. Der Teil 1 dieser Tom Babylon-Reihe hieß ja Schlüssel 17.
Ja.
Teil 2, Zimmer 19. Mhm. Eigentlich eine verschenkte Gelegenheit, auch Teil 3, ihr habt ja so krampfhaft gesucht, mit einer Zahl zu verbinden, weil das ja schon wieder so ein Markenzeichen ist. Ein astreines Trademark im Prinzip. Das suchen alle.
Du hast total recht und wir haben ganz lange überlegt, auch genau das zu machen.
Klar.
Und haben aber nichts gefunden, was uns irgendwie wie ein Versprechen klang. Und ich glaube, du hast vorhin auch bei Der Morgen ja gesagt, worum geht's da? Warum denkt man sich so einen Titel aus? Und ich glaube, was immer wichtig ist, ist, dass man einen Titel hat, der nach etwas klingt, das in irgendeiner Form neugierig macht. Und wenn ich jetzt ein Buch zum Beispiel Der Mittag nennen würde, würde jeder nur an die Mittagspause denken und an das Mittags ist dazwischen. Und mittags ist irgendwie auch langweilig und dann ist man zum ersten Mal auch so ein bisschen müde. Aber wenn man sagt, der Morgen, da fängt alles an. Da ist noch ein bisschen Dämmerlicht. Da liegt alles noch vor einem. Der Morgen ist eher ein Versprechen, finde ich, in den Tag hinein. Und das gefiel uns.
Interessant. Ja, da muss man sich auch erstmal trauen, von den Zahlen wegzugehen. Ne? Muss man sich trauen, erstmal.
Aber bei der Tom Babylon-Serie, ja, das stimmt. Wir haben wirklich lange mit uns gerungen.
Mhm. Ja, genau, ich bin jetzt wieder bei der Tom Babylon-Serie bei Schlüssel 17 und Zimmer 19 und Die Hornisse.
Jawohl.
Ja, die natürlich auch noch versprechend klingt. In der Tom Babylon-Reihe habt ihr dann aber auch, glaube ich, auf allen drei Büchern habt ihr eine Feder. Die habt ihr eingebaut.
Ja.
Eine Feder, von der Tom Babylon irgendwie so das Gefühl hat, mit der stimmt irgendetwas nicht. Das ist wenigstens dieser kleine rote Faden, oder?
Ja,
den ihr da noch gesponnen habt, da so ein bisschen.
Ja, diese kleine Feder ist halt eine Feder, die kleine Viola, die Schwester des Ermittlers Tom Babylon, zuletzt bei sich hatte, als Tom sie zum letzten Mal gesehen hat. Die hatte sie sich hinter das Ohr gesteckt. Und danach ist sie verschwunden. Das ist das Grundthema bei der Tom-Babylon-Serie. Tom sucht nach seiner verschwundenen Schwester.
Es gab vier bisher, ne?
Genau.
Die vier. Und sie war sogar im Titel drin. Violas,
Violas Versteck. Das ist der letzte Band.
Genau.
Wo man erfährt, was mit Viola passiert ist.
Also die Reihe ist abgeschlossen.
Ja.
Gibt auch keine Möglichkeit mehr, die aufzunehmen.
Doch, vielleicht.
Mit einem Spin-off vielleicht.
Ja, wer weiß wie, keine Ahnung. Aber Tom brauchte erstmal ein bisschen Ruhe. Den habe ich schon sehr malträtiert, den armen Mann. Wir Autoren sind ja sehr gnadenlos mit unseren Protagonisten.
Der Tom Babylon hat ja eine Psychologin, die Sita Johans zur Seite gestellt. Das ist sozusagen das Ermittlerduo. Beide haben irgendwelche Geheimnisse natürlich, die sie in sich tragen, die mit der Vergangenheit zu tun haben natürlich. Irgendwann merken sie, wenn wir auch ein bisschen uns öffnen dem anderen gegenüber, dann kommen wir auch weiter mit allem. Das ist so ein bisschen das, was zwischen den beiden abgeht. Also die Vergangenheit ist ja ganz oft der Schlüssel.
Ja.
In der Psychologie sowieso, auch im Roman. Können wir überhaupt jemanden richtig lesen, wenn wir seine Vergangenheit nicht kennen? Also die meisten Begegnungen, man findet sich auch wahnsinnig sympathisch, man unterhält sich auch über tiefgehende Dinge, aber erstmal nicht so sehr über die Vergangenheit. Die bleibt eigentlich außen vor.
Ja.
Aber wie wichtig ist eigentlich die Vergangenheit, wenn wir jemanden richtig gut kennenlernen wollen?
Ich finde eminent wichtig, weil in der Vergangenheit, also und gerade auch noch in der Kindheit und in der Jugend, passieren so viele einschneidende Dinge, die einen prägen. Und man erlebt so viele Dinge zum allerersten Mal. Und bei diesen kleinen Entscheidungen, wenn wir etwas zum ersten Mal erleben und darauf reagieren und in der Folge dann dieses oder jenes tun, entscheidet sich ganz oft, wer wir sind und wie wir werden.
Wir wissen es nur nicht die ganze Zeit, dass es mit der Vergangenheit zu tun hat. Wir wissen es ja nie.
Ganz oft nicht, tatsächlich, ja.
Es braucht erst einen Therapeuten, eine Therapeutin, um das herauszufinden. Ich meine, du hast die Psychologin bei dir auf jeden Fall zu Hause.
Ja, tatsächlich, meine Frau ist Psychologin, ja.
Ja, Psychologe, genauso wie auch, ist sie auch Therapeutin?
Ja.
Die sind ja auch so Detektive, ne?
Absolut.
Also die müssen detektivisch vorgehen, um Dinge herauszufinden über die Person, die ihnen gegenüber sitzt.
Ja, meine Frau erinnert mich immer so ein bisschen an Sherlock Holmes.
Wirklich?
Das ist wirklich irre. Und es gibt halt, die hat halt auch so einen wahnsinnig detaillierten, sehr schnellen, sehr sicheren Blick. Also der fängt alles ein. Also wie bewegt sich jemand? Was für eine Selbstsicherheit oder Unsicherheit strahlt jemand aus? Wie betritt er einen Raum? Sind die Schultern zurück, sind die Schultern vor, geht man leicht gebeugt, hat die Haut eine fahle Farbe, sieht man vital aus, ist die Haut vielleicht ein bisschen fleckig. Das sind alles Sachen, die kennen wir alle eigentlich so auch von Sherlock Holmes. Mhm. Wenn der Menschen betrachtet und direkt diese Rückschlüsse trifft und ich habe früher als Kind immer gedacht, boah, faszinierend, aber eigentlich geht das gar nicht, oder? Und bei meiner Frau habe ich gelernt, doch, das ist verrückt, das geht.
Also wenn ich jetzt zum Beispiel zu deiner Frau käme und ich hätte einen Fleck auf dem Hemd. Ich habe öfter mal einen Fleck auf dem Hemd. Und ich persönlich sage mir, dann ist da halt ein Fleck auf dem Hemd, Leute. Weil irgendjemand sagt, du hast einen Fleck auf dem Hemd, damit kannst du nicht rausgehen. Und ich denke nur, ja, da ist ein Fleck auf dem Hemd. Aber ist das so wichtig? Was sagt es aus über die Person, mit der ich zu tun habe und die sieht als erstes den Fleck auf dem Hemd? Das sagt vielleicht viel mehr aus über die Person als über mich mit dem Fleck. Was würde deine Frau sagen zu meinem Fleck auf dem Hemd?
Deine Frau, meine Frau.
Was meine Frau um sagt, weiß ich,
nein,
das habe ich dir gerade gesagt.
Her. So, sie würde ganz klar sagen, du, das mit dem Fleck auf dem Hemd, das ist die eine Sache, aber das bietet ja noch kein komplettes Bild. Das komplette Bild ist immer die ganze Person. Okay. Und hier entscheidet sich, ob du noch andere Merkmale hast und die sich mit diesem Fleck zu einem Gesamtkunstwerk sozusagen verbinden und etwas über dich aussagen. Ich glaube, das ist es. Es ist diese Gesamtbetrachtung, die Summe aller Dinge und nicht das einzelne Kleine. Und so gehe ich halt in meinen Büchern auch vor, weil ich finde, genau das, was du sagst, dieser eine Fleck auf dem Hemd, der bietet eine wunderbare Gelegenheit für Vorurteile. Und manchmal kann ich das als Autor ganz toll nutzen, weil ich wirklich auch den Leser und auch meine Figuren auf die falsche Fährte führe und eben sage, oh, hier ist jemand, der hat einen Fleck auf dem Hemd, der ist unordentlich. Aber nachher stellt sich heraus, er ist überhaupt nicht unordentlich, im Gegenteil. Dieser Fleck ist ihm hochnotpeinlich. Er versucht ihn die ganze Zeit eigentlich zu verstecken und ringt damit, weil er so reinlich ist ansonsten und fast eher zwanghaft. Aber ihm ist heute Morgen halt diese eine blöde Sache passiert.
Seien wir ganz ehrlich, du hast die perfekte Frau für diesen Job, den du machst. Oder mit einer Psychologin im Haus. Wann hast du ganz konkret auch wirklich mal von ihr profitiert?
Immer wieder. Ein entscheidender Moment war, dass ich, als ich mein erstes Buch geschrieben habe, ihr natürlich auch immer was zu lesen gegeben habe und irgendwann kam von ihr das Feedback, du, dieser Gabriel, meine Hauptfigur, ich finde das alles, was du über den schreibst, ist sehr spannend. Aber ich habe das Gefühl, du hast den noch nicht lieb genug.
Ach.
Und das war ein Megasatz. Der hat mich voll ins Herz getroffen und ich habe gemerkt, das stimmt. Und wenn ich Figuren schreiben möchte, die nahbar sind, sodass man wirklich an die ranrückt und das Gefühl hat, die geben mir was, die bedeuten mir was. Ich fieber mit denen mit, ich gehe mit diesen Figuren mit, ich lasse mich an die Hand nehmen. dann muss ich die zuallererst mal lieb haben.
Ja.
Und wenn ich das schaffe, diese Liebe an die Figuren, hört sich furchtbar esoterisch an, ne? Aber diese Liebe da so reinzustecken in jeder Beschreibung, selbst bei den Schurken, dann kommt man ganz nah an diese Figuren ran.
Und wie hast du es geschafft, den Gabriel dann lieb zu gewinnen?
Ich kann das gar nicht genau sagen. Manche Sachen versucht man ja einfach und irgendwann findet man den Weg dahin.
Und was heißt das überhaupt, die Figur lieb gewinnen? Was heißt das? Dass man selber gut findet, was die macht? Nein.
Überhaupt nicht.
Darum geht es ja nicht. Ja, muss sie einen liebenswerten Zug haben? Muss sie bei vielleicht allem Schlechten, das du schreibst, bei allem Bösen, muss sie etwas Liebenswertes haben? Reicht das schon?
Ich glaube, es muss so sein, dass ich mich in die Figur ganz tief hineinbegebe und mir einfach eben vornehme, wirklich durch ihre Augen zu gucken und in ihre Welt hineinzugehen. Und dann kann ich tatsächlich auch den Blick bekommen für einen Schurken. Und nicht jeder Mensch, der Böses tut oder jeder Schurke, ist ja nur Schurke und ist nur schlecht. Sondern
kein Mensch, nicht nur jeder Schurke, kein Mensch ist eben nur schlecht. Es fällt uns aber wirklich schwer zu glauben bei manchen.
Das ist so, genau. Und gleichzeitig ist es aber auch total faszinierend, weil man natürlich wissen möchte, wo kommt eigentlich diese böse Energie verdammt nochmal her? Und das herzuleiten und das aufzuzeigen, ist ja auch ein Teil von Krimi.
Bei dir ist es nur wirklich schwer, wenn du versuchst, dir irgendetwas auszudenken, du leitest etwas her, warum jemand böse geworden ist, und dann kommt aber deine Frau, die Psychologin, und sagt, das ist nicht logisch, das passt so nicht. Weißt du, die macht ja auch vieles kaputt wahrscheinlich dann, oder?
Nee, eigentlich nicht mehr. Also am Anfang war das mal so, dass sie häufiger mal gesagt hat, das kaufe ich dir nicht ab. Das glaube ich nicht.
Die nervt.
Aber das Tolle ist ja, wir sind nun inzwischen so lange zusammen und ich habe durch sie so viel über Psychologie gelernt, dass ich mittlerweile wirklich weiß, ja, wo ich die Begründung für die Dinge, die meine Figuren in den Büchern tun oder lassen, hernehme. Ich bin schon sehr bei diesen Figuren. Klar, ich erfinde interessante Plots. Und die sind manchmal auch so ein bisschen bigger than life, aber die eigentlichen Handlungen sind alle, wie man so sagt, character driven. Also das, was passiert, passiert, weil die Menschen da sind.
Lustig, gell, dass wir einen englischen Ausdruck haben, den man sofort versteht, also die meisten zumindest, aber man findet im Deutschen nicht ein wirklich gutes Wort, das es so kurz ausdrückt, oder?
Ja, figurengetrieben vielleicht, aber es hört sich irgendwie nicht so cool an, verdammt.
Warum eigentlich, ne? Also ich finde ja Psychologie auch wahnsinnig interessant und spannend. Ich wäre eigentlich auch gerne mit einer Psychologin verheiratet. Ich finde es super. Aber wann ist es auch mal nachteilig? Denn die können ja alles analysieren, was man macht.
Ja, wenn man da sitzt und sich wie aus Glas fühlt. Das ist mitunter auch mal lästig, ja.
Oder? Was sind das dann für Bemerkungen, die dir zu denken gegeben haben? Also bei dem Plot hast du erzählt natürlich, dass sie dachte, das nehme ich hin, nehme ich dir nicht ab.
Da geht es ja ganz klassisch um diese Dinge zwischen Eheleuten, die in jeder Ehe passieren und die einfach die Dinge manchmal so zwischen zwei Menschen auf die Spitze treiben. Ne? Und wenn dann der eine bewaffnet ist mit diesem psychologischen Wissen und diesem Arsenal, das ist irgendwie das wie eine Knarre. Also manchmal... schon krass.
Ja, vor allem, du hörst natürlich bei Streitigkeiten ganz andere Sätze als andere Ehemänner.
Ja, natürlich.
Du hörst ja so Sachen wie irgendwie, du versuchst doch nur deine Wünsche auf mich zu projizieren.
Und ja, oder du bist heteronorm. Das ist das Lieblingswort meiner Frau geworden in der letzten Zeit. Da denke ich mal nach. Okay. Also ja, ich bin heteronorm, ja, so bin ich irgendwie auch. Ist das jetzt eigentlich was Schlimmes? War das gerade ein Schimpfwort? Ja. Muss ich mir jetzt Gedanken machen? Also sie macht irgendwie ein Gesicht, als müsste ich mir Gedanken machen. So, das passiert dann.
Ja, wie reagierst du da dann? Was hast du entgegenzusetzen?
Das ist manchmal wirklich nicht so einfach, aber ich bemühe mich dann nicht mit ähnlichen Wörtern zu kommen, weil das macht einfach gar keinen Sinn bei ihr, sondern versuche dann sehr direkt zu sein. So.
Die Figuren ziehen sich ja durch deine Reihen natürlich durch, tauchen immer wieder auf.
Ja.
Hast du für jede Figur ein einzelnes Dokument im Computer, wo du auch wirklich alles zusammenschreibst, was du dir bisher schon ausgedacht hast, muss ja auch alles zusammenpassen.
Ich habe irgendwann mal überlegt, dass ich das eigentlich tun müsste, aber da war ich, diese Verwaltungsaufgaben, die fallen mir manchmal sehr schwer. Und ich hatte das Glück, dass ich damals eine externe Lektorin, also eine Lektorin kennengelernt hatte, die nicht zum Verlag gehörte und die einmal zwischendurch einen Band von der Tom Babylon-Serie betreut hat. Und die habe ich gebeten, ob sie mir nicht Fallakten machen könnte. Also beziehungsweise Personalakten. Das heißt, sie ist dann hingegangen und hat eben einfach zu jeder Person einmal eine Akte angelegt, hat die wesentlichen Stellen in den Büchern jeweils hinterlegt und so ein paar äußere Eigenschaften, sodass ich eben relativ einfach nachblättern konnte. Das hat mir zwischendurch sehr geholfen.
Das ist aber wirklich eine dankbare Sache. Das ist cool. Das hilft vor allem auch den Schülern, wenn deine Bücher später mal im Schulunterricht besprochen werden.
Du meinst, sie sollte die veröffentlichen, die Akten?
Ja, man möchte diese Akte. Auch das ist wiederum ein Kriminalfall. Die Schüler versuchen alles, verstehst du, um an diese Akte zu kommen. Du siehst, man kann nehmen, was man möchte. Es wird ganz schnell ein Kriminalfall draus. Und trotzdem habt ihr ja wirklich echt schräge Gedanken, ihr Thriller-Autoren. Was verbindet euch Thriller-Autoren, euch erfolgreiche Thriller-AutorInnen, was verbindet euch alle? Was habt ihr alle gemeinsam, die sich ja wirklich händereibend, süffisant, lächelnd irgendwelche Todesarten am Schreibtisch ausdenken? Was habt ihr alle gemeinsam?
Die Frage lässt sich ganz einfach beantworten. Und sie lässt sich anders beantworten, als man das denken könnte.
Aber nicht jetzt Fantasie. Fantasie reicht nicht.
Man könnte ja denken, wir sind alle Sadisten.
Ja,
falsch. Grundfalsch. Wir sind alle Schisser.
Ah, du hast recht.
Weil bei Krimis geht es um Angst.
Du hast recht.
Und ich kann dann tatsächlich Angst und das, wie man Angst bekämpft, nämlich mit sehr viel Mut, den man verdammt nochmal irgendwo zusammenkratzen muss, wo man ihn eigentlich kaum herkriegt. Diesen Mut, den man aufbringen muss. Und diese Angst, die dem zugrunde liegt, wenn man das kennt aus dem eigenen Leben, dann kann man es auch gut beschreiben.
Ja, und das ist exakt das, was auch deine Kollegin Melanie Rabe, die auch in Köln wohnt, die auch erfolgreich Thriller-Autorin schrieb, was sie mir mal erzählt hat. Sie ist ein totaler Schisser. Mhm. Jetzt, wo du sagst, fällt es mir direkt ein.
Ja.
Das stimmt.
Ja, das passt.
Auch die versucht das mit der Bewältigung. Jetzt wiederum frage ich mich aber auch, warum seid ihr Thriller-Autoren alle so sympathisch? Die Melanie Rabe ist ja auch wirklich, die ist ja eine so unglaublich herzliche, wunderbare Person. Und dann kamst auch noch du. Und ich denke, was sind das alle für sympathische Menschen, die sich so brutale Dinge ausdenken? Aber Menschen, die Angst haben, sind offensichtlich sympathisch, neigen zu sympathisch sein.
Ja, wenn ich das jetzt herleiten müsste, würde ich vielleicht auch sagen, ein Teil dessen, also sagen wir mal so, wer ängstlich ist, ist vielleicht auch jemand, der seine Umwelt sehr genau beobachtet, um nicht in fatale Situationen hineinzugeraten. Das heißt, man beobachtet halt auch, wie sind Menschen und wie gehen Menschen auf mich zu, um rechtzeitig zu erkennen, wann muss ich wie reagieren, wann kann ich mich unangenehmen Situationen vielleicht entziehen. Und wenn ich das tue, versuche ich mich natürlich auch zugänglich zu machen. Und jemand, der wenig Angst hat, könnte ja auch sehr gut dazu neigen, auch mal ein bisschen ruppig zu sein. Er muss ja nichts befürchten.
Ja.
Jemand, der nett ist, muss grundsätzlich erstmal weniger befürchten. Also nicht, dass ich jetzt nett wäre, weil ich die ganze Zeit denke, oh Gott, hoffentlich passiert mir nichts in meinem Leben. Das habe ich sicherlich überwunden. Ne? Aber wir alle kommen ja aus dieser tiefen Kindheit heraus. Und in der treffen wir oft solche Entscheidungen. Da geht es nicht darum, wer wir als Erwachsene sind, sondern wie wir der Erwachsene geworden sind.
Was ist mit Sebastian Fitzek? Ist der auch nett?
Sebastian
tatsächlich... Du hast jetzt gar keine Möglichkeit, irgendwas zu antworten.
Nein, aber das ist, glaube ich, schon fast Allgemeinwissen. Sebastian Fitzek ist wirklich ein sehr netter, sehr, sehr zugänglicher Mensch. Der übrigens, glaube ich, auch von sich mal gesagt hat, er wäre ein Schisser.
Aha, okay, weil den habe ich noch nie getroffen, von dem weiß ich nichts. Ja, aber okay, gut.
Doch, wahnsinnig nett, wirklich.
Bleibt es noch zu überprüfen. Wovor hast du dich denn als Kind richtig gefürchtet?
Dunkle Keller.
Dunkle Keller.
Fand ich fies. Es gab bei meinen Großeltern im Osten gab es einen sehr dunklen Keller, in dem aber es immer die gekühlte Zitronenlimonade gab. Und das war eins der wenigen Lebensmittel in der DDR damals, die da irgendwie, eins der wenigen Getränke, die da wirklich lecker geschmeckt haben. Und ich durfte mir dann immer eine holen, musste aber in diesen schlimmen Keller runter. Das war unheimlich. Boah. Habe ich verarbeitet in meinem ersten Buch. Mhm. Schnitt.
Und Keller tauchen häufiger auf, oder?
Ja, Keller sind immer super. Wieder. Keller sind die Vorhöfe der Hölle. Na klar.
Keller sind wirklich. Also ich habe eigentlich keine Angst vor Kellern, aber Keller haben etwas Gruseliges. Gerade Keller in diesen älteren Häusern, oh ja. wo man noch so ein bisschen gebückt auch gehen muss. Mhm. Die kenne ich nämlich auch. Und mein Freund Andi in Berlin, der wohnt in einem Haus, da musste man manchmal auch runter in diesen Keller gehen. Und es ist immer der Hintergedanke, wenn jemand von oben die Tür zumacht, dann wird man mich als Skelett finden. Und weißt du was? Ah, ich zeige dir ein Bild. Und das habe ich in diesem Keller gemacht. Und pass mal, ich suche das jetzt gerade auf meinem Telefon. Aber ich finde das.
Während du
das ist
suchst,
noch gar nicht so lange her. Ja.
Während du suchst, kann ich die Geschichte erzählen von meinem ersten schriftlichen Kellererlebnis in meinem Buch Schnitt. Ja. Da geht nämlich der Gabriel, von dem habe ich vorhin schon erzählt, den ich irgendwann lieb haben sollte, der geht als kleines Kind in den verbotenen Keller seines Vaters rein und macht dort wirklich eine fürchterliche Entdeckung. Die ihm etwas über seinen Vater erzählt. Und in der Folge passieren ein paar ganz schlimme Dinge. Jetzt hast du ein Foto für mich.
Ich habe das Foto gefunden. Wir wissen nicht, ob wir Empfang haben. Deswegen zeige ich es dir jetzt gerade so. Und das ist so. Und ich gehe durch diesen Keller und sehe das.
Bam.
Ist das nicht
speziell? Das ist ein sehr altes, abgewracktes Motorrad.
Es ist wie das Skelett eines Motorrads.
Wow, ja, gruselig.
Und das steht ja in der Ecke. Ich habe es sofort fotografiert, weil das ein abgefahrenes Bild
war. Vor gekalkten Ziegelwänden, wie das so sein muss, mit gelockertem Mörtel zwischendrin. Also so richtig oll. Super, ja.
Und ich fand es aber total spooky, als ich das gesehen habe in der Ecke. Denn ich weiß nicht, man hat das Gefühl, das nächste Skelett ist nicht weit davon entfernt.
Das habe ich gerade auch
besser
gedacht.
Nicht um die Ecke. Ja. Also ja, Keller, aber ich habe auch jetzt gerade erst darüber nachgedacht wieder, weil du es erzählt hast. Keller haben irgendetwas wirklich Komisches. Man kommt ja auch nicht mehr zurück, wenn einen da unten einer lassen möchte. Du kommst ja auch nicht wieder zurück.
Ja, allein dieses Runtergehen, es ist dunkel, es ist gemauert, es riecht meistens ein bisschen feucht. Das sind alles so Sachen, die sich so herrlich addieren. Oder? Und irgendwann merkt man, ich fühle mich hier einfach nicht wohl.
Du hast Familie im Osten Deutschlands.
Ja.
Aber nicht deine Eltern.
Nein, meine Eltern sind kurz vor Mauerbau rüber.
Großeltern waren aber noch da.
Ja, genau.
Wart ihr drüben auch, bevor die Mauer fiel? Die zu besuchen?
Durftet ihr häufig. Das war ein Land in Schwarz-Weiß. Das war wirklich irre für mich, weil ich das nie verstanden habe als Kind.
Es war wirklich Schwarz-Weiß? Ja. Ne? Also es war wirklich alles grau.
Als hätte man wirklich die Farbe aus dem Fernseher gedreht.
Wie hast du die Atmosphäre als Kind, obwohl, du warst schon jung,
ja,
ne?
Ja, ich war sehr jung und
am Anfang zumindest. Wie hast du das empfunden in dieser DDR? Hast du die ganze Dimension begriffen damals schon? Hinter einer Mauer leben, nicht raus dürfen, vielleicht überwacht werden auch vom Staat?
Nicht wirklich. Nee, ne? Ich habe erst mal aber gemerkt, dass mit den Menschen was anders ist als mit den Menschen, die ich so kannte. Die waren weniger offen, logischerweise natürlich, ne, vom System geprägt. Viel vorsichtiger an vielen Stellen und das war alles einfach so ein bisschen, wie gepresst. Ich hatte wirklich schon an der Grenze oft einschneidende Erlebnisse, weil halt mein Vater immer wirklich die Schweißperlen im Nacken standen. Das merkte ich schon, wenn der über die Grenze fuhr. Das war immer sehr, sehr unangenehm und wir wurden natürlich auch immer wieder gefilzt. Und so absurde Geschichten wie, man nahm mir so einen ganz großen Lolli aus der Hand. Und dann wurde der untersucht und der Grenzbeamte hielt also diesen Lolli, den ich wirklich gerade ausgepackt und in der Hand hatte, so ein knallbuntes, großes Ding, den hielt er dann gegen die Sonne. Im Nachhinein frage ich mich, was wollte der finden? Hat er gedacht, da wäre Rauschgift drin oder keine Ahnung. Aber die hatten auch so ganz merkwürdige, übergriffige Verhaltensweisen an der Grenze bei der Kontrolle. Das war wirklich dazu geeignet, einem Angst einzujagen. Und ich habe im Nachhinein, nachdem ich die Tom Babylon-Serie geschrieben hatte, habe ich Kontakt mit jemandem aus der Verwandtschaft gehabt. Der sagte, sag mal, weißt du eigentlich, dass die Fahrt bei der goldenen Hochzeit deiner Großeltern von dir zum Bauernhof in Stasi-Akten auftaucht. Und wir fuhren also durch große Waldgebiete, die erschütternd aussahen. Und dann fing er immer an und sagte, ja, guck hier, das kommt alles von euch rüber. Die Bäume, die sterben hier wegen euch drüben im Westen. Und ich merkte schon, so alt war ich dann, okay, das ist irgendwie Propaganda, was hier passiert. Und ich habe mich immer unwohler gefühlt. Und an Einzelheiten von diesem Gespräch kann ich mich jetzt gar nicht mehr erinnern, bis auf diese komische Waldsterben-Nummer. Aber Tatsache ist, dieses Gespräch taucht in Stasi-Akten auf. Und das hat mich dann schon im Nachhinein auch nochmal sehr, ja, sehr schockiert. Da erschüttert es dich. Aber es lag natürlich auch daran, dass dieses Land für mich einfach so fremd war und viele Gewohnheiten der Menschen da total fremd waren. Und das sind Dinge, die ich auch in der Tom Babylon-Serie einfach immer wieder mit einflechte.
Ja.
Unter anderem die Anekdote von meiner Tante Ingrid, die ja diesen Bauernhof hatte, dass sie Eier verkauft hat an den Supermarkt, an der Hintertür des Supermarktes. So geht die Sage von meiner Verwandtschaft. Und sie hat dort diese Eier für einen guten Geldbetrag eben abgegeben und ist dann vorne rum in den Supermarkt und konnte diese gleichen Eier billiger wieder zurückkaufen. Das nennt man Planwirtschaft.
Das nennt man Planwirtschaft. Und ist keine Anekdote, also durchaus eine echte Geschichte, oder? Durchaus denkbar.
Absolut denkbar.
Oder nur eine schöne Geschichte, nein.
Das. Naja, wo sich dann da irgendwie Fiktion und Realität mischen, ist ja immer so ein bisschen, ne? Aber es hätte genauso stattfinden können. Ja, und natürlich hat sie ihre Eier dort am Supermarkt an der Hintertür verkauft.
Ja. Du hast immer wieder auch Dinge natürlich verarbeitet aus deinem eigenen Leben, ist ja ganz klar, ob das nun dieser Keller ist, vor dem du dich gefürchtet hast. In die Hornisse geht es ja auch quasi um die Flucht der Mutter aus der DDR. Auch da hast du wieder etwas entliehen.
Das stimmt.
Wie wichtig ist es, dass man Dinge, sage ich mal, fußen lässt in etwas Echtem, dass zumindest die Inspiration etwas Echtes war. Man könnte sich als Autor ja alles ausdenken. Auch meinetwegen, wenn man mit einer Psychologin verheiratet ist, auch logische Dinge. Man muss gar nichts Echtes machen. Und trotzdem erleben wir das ja immer wieder. Und es ist ja auch faszinierend, dass quasi fast alle Autoren das machen. Ist das so eine Art Muss? Also hat man den Zwang, das rauszuschreiben? Macht das etwas mit einem? Oder?
Ich glaube, es geht um Gefühle. Ich habe ja vorhin kurz vorm Start der Art Meyer-Serie, also meiner aktuellen Serie, erzählt, Der Morgen, und von dieser Szene mit dem Kiosk. Mhm. Und die Szene mit dem Kiosk habe ich deswegen genommen, weil die für mich auch als Kind als Erlebnis präsent war. Ich habe kurz gesagt, ich habe da auch eine Mobbing-Situation erlebt, die unangenehm war. Und diese Gefühle, die vergisst du ja nicht. Und die sind sehr intensiv. Und wenn es dir gelingt, die zurückzuholen, dann schaffst du es auch immer etwas von dieser Energie, die da war, in dein Buch reinzuschreiben. Mhm. Und ich glaube, darum geht's. Also die Gefühle, die wir selbst erlebt haben, können wir natürlich oft am allerbesten beschreiben. Ja. Und wenn wir uns da bedienen, und seien es auch nur Situationen, die ein bisschen weiter weg von dem sind, was wir gerade konkret beschreiben. Ja, aber trotzdem können wir uns dem ja manchmal nähern über eigene Erinnerungen. Und immer dann, habe ich das Gefühl, wird es besonders stark. Und trotzdem ist es aber so, dass viele Dinge in meinen Büchern natürlich einfach nur Fantasie sind. Aber diese Momente, wo ich es schaffe, eigene Gefühle wieder mal zu aktivieren, nur so ein kurzer Impuls, die kriegen immer eine besondere Kraft.
Du schreibst seit ein paar Jahren als Autor wirklich 100%. Du hast deinen anderen Job, den du hattest, so beiseite legen können und widmest dich seit knapp 3 Jahren, widmest du dich nur dem Schreiben.
So,
das ist ja auch ein Luxus, das einfach machen zu können. Es gab aber die Zeit natürlich jahrelang, da warst du auch, glaube ich, Geschäftsführer einer Filmfirma, Filmproduktionsfirma und hast aber parallel noch geschrieben. Das war so ein Doppelleben sozusagen.
Das war krass,
da muss man die Zeit natürlich sich erkämpfen, in der man endlich seinem Hobby nachgehen kann, nämlich dem Schreiben. Ja. Nebenbei hast du Familie, du bist verheiratet, du hast aber auch einen Beruf, da bist du auch verantwortlich. Wie schwer war das manchmal, dieses, Doppelleben klingt jetzt so geheim, es ist ja nichts Geheimes, aber wie schwer war es, das unter einen Hut zu bekommen, denn man will ja vor allem schreiben dann.
Ja, das war natürlich ein Riesendruck. Und am Anfang war es ja so, als ich noch nicht veröffentlichter Autor war, dass ich das einfach nur wollte. Weil ich einfach diesen Instinkt hatte, mal eine Geschichte zu erzählen, die nur aus mir selbst herauskommt. Wenn du fürs Fernsehen arbeitest, und wir hatten ja da dann nun eine wirklich inzwischen etwas größere Produktionsfirma, dann bist du immer damit beschäftigt, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten. Es gibt immer einen Redaktionsleiter, es gibt einen Produzenten oder einen Regisseur oder einen Bereichsleiter im Sender, was auch immer. Und alle reden mit.
Ja, viele Köche.
Und ich wollte endlich mal, dass niemand mitredet, sondern dass ich tatsächlich nur mal überprüfen kann, was passiert, wenn ich selber etwas schreibe. Nur ich für mich eine Geschichte erfinde. Wo komme ich da an? Wie gut kriege ich das hin? Das war mein Ding am Anfang. Da habe ich mir diese Gedanken noch gar nicht so sehr gemacht, sondern habe einfach immer die Lücke gefunden und bin dem dann so automatisch nachgegangen. Spannend wurde es, als ich tatsächlich das erste Buch verkauft hatte und quasi Berufsautor war.
Das war Schmidt
merkte, dann. Genau. Und plötzlich merkte, Mensch, jetzt hast du dir zwei Jobs angelacht. Das wird schwierig. Das hättest du dir mal besser vorher überlegt. Und das war wirklich hart, weil ich immer in der Lücke schreiben musste.
Ja, oder spät nachts.
Also, ja. Und es ging so weit, dass ich im stecken gebliebenen Fahrstuhl tatsächlich geschrieben habe, weil ich aus der Firma raus bin und eigentlich früh zu Hause sein wollte und da noch was machen wollte. Und dann blieb dieses verdammte Ding stecken. Das Gebäude war leer. Ich rief den Techniker und der sagte, ja, 15 Minuten sind wir da, ne, keine Sorge. Und ich dachte, nee, ich habe nur die Sorge, dass ich mein Buch nicht fertig kriege. Ja. Und habe mich in diesem Aufzug hingesetzt, auf den Fußboden, meinen Laptop ausgepackt und eben diese Zeit genutzt, bis die da waren. So war mein Leben in dem Moment.
Wie oft wird deine Frau auch genervt, dass du jetzt auch schon wieder schreiben musst?
Unfassbar oft. Ich habe der, glaube ich, wirklich, ich habe meiner Frau sehr viel zugemutet in der Zeit. Ja. Ja. Das muss ich sagen.
Ihr habt eine Filmproduktionsfirma gehabt. Was habt ihr überhaupt gemacht für Filme? Was waren das für Sendungen, für Filme?
Wir haben alles gemacht, was das TV so hergibt. Allerdings keine Fiction.
Keine Fiction, okay. Dokumentarisches. So.
Also Dokumentarfilme, aber auch viele Unterhaltungsformate. Und lustigerweise...
Irgendwas, wofür du dich schämen musst im Nachhinein?
Ach, was heißt schämen? Aber was ich erzählen kann...
Okay, also es war nicht Frauentausch dabei.
Nein, Frauentausch haben wir abgelehnt. Also uns wurde wir wurden gefragt, ob wir das nicht machen möchten. Okay, und ich habe gesagt, das möchte ich nie machen. Bitte nicht. Okay. Was wir gemacht haben, ist 15 Jahre lang zum Beispiel Nur die Liebe zählt. Sämtliche Filme, die für dieses Format gemacht wurden, also alles, was nicht im Studio stattfand, haben wir gemacht. Und am Anfang dachte ich auch, um Himmels Willen, was machst du hier, was wird das? Und je länger ich das gemacht habe, desto spannender war es. Weil das Verrückte ist, es waren ja alles echte Geschichten. Und du hattest es plötzlich mit zwei Menschen zu tun, die dir beide ihre Geschichte erzählt haben. Und oft kriegte man eben auch, eigentlich fast ein bisschen wie bei einer Paartherapie, du kriegtest beide Seiten mit. Das hat mir viel erzählt über Menschen und über Wahrnehmung und auch über subjektive Wahrheiten. Das war schon enorm spannend. Abgesehen davon, dass ich natürlich auch es geliebt habe, diese romantischen Geschichten erzählen zu können. Selbst wenn ich jetzt hier als knallharter Thriller-Autor sitze. Aber eine tolle, spannende Liebesgeschichte hat was Hochdramatisches. Und das zu erzählen, ist eben auch was sehr Spezielles. Das habe ich immer sehr gemocht. Und ich glaube, auch deswegen ist es bei mir so, dass in den Krimis oft immer wieder auch Liebesgeschichten mit auftauchen. Ich meine, was ist Liebe, wenn ich auch eine Triebfeder für einen anständigen Mord?
Du warst immer schon so ein Filmfan. Film hat dich immer schon begeistert, schon als kleiner Junge.
Oh ja.
Du hast ja mit deinem Kumpel, weiß ich noch, ihr wart, wie alt wart ihr? 14 oder so? Ihr
habt ja 15, ja.
Habt ihr schon irgendwelche coolen Super-8-Filme oder so gedreht?
Ja, wir haben Trickfilme gedreht, genau.
Also Trickfilme? Welche Art? Was war das für Filme?
Angefangen haben wir wollten George Lucas sein. Wir haben mit Raumschiffen und Lego-Figuren angefangen. Und es wurde halt immer verrückter und immer wilder. Wir haben eigene Figuren irgendwann gebaut und riesengroße Kulissen. Und danach haben wir dann irgendwann, als wir auf 16 mm, also mit den bisschen größeren Filmen umgestiegen sind, haben wir etwas mehr abstrahiert. Da haben wir eine Geschichte gemacht, das war eine Liebesgeschichte zwischen einem Lippenstift und einem Radiergummi, nachts auf einem Schreibtisch.
Ja, und ist ein guter Film geworden? Hast du ihn heute noch irgendwo?
Ja, na klar, die Filmrolle ist im Keller, ist auch im WDR gesendet worden, tatsächlich unter der Rubrik Experimente.
Was macht denn dein Kumpel von damals? Was macht er heute?
Ich habe das große Glück, dass als ich gesagt habe, ich weiß gar nicht, ob ich Fernsehen noch weitermachen möchte, er gesagt hat, ja, ich weiß, dass ich Fernsehen weitermachen möchte. Ja. Und ich konnte ihm den Teil meiner Firma einfach übergeben. Er hat ihn genommen und wir konnten uns recht gut einigen.
Okay, also ihr habt zusammen die Firma geführt
dann genau,
eine Zeit lang und jetzt macht er das alleine seit 3 Jahren?
Er macht das jetzt alleine.
Oder wärst du lieber George Lucas geworden?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, dann hätte ich gar keine Zeit mehr für Familie.
Stimmt. Also, wow. Das stimmt. Ihr habt mit der Filmproduktionsfirma eine Doku auch über Stephen King gemacht.
Stimmt, ja.
Von wem kam die Idee? Von dir?
Das wurde vom Sender an uns herangetragen. Okay. Und ich habe aber begeistert die Hand gehoben. Und weil der Redakteur bei Vox damals auch schon wusste, dass ich selber Krimi schreibe, sagte der Mensch, also wenn jemand das machen kann, dann doch bitte du.
Hm. Okay.
So, ich dachte, ja, finde ich super.
Hast du ihn getroffen?
Leider nein.
Nein, du
nicht. Wir haben ein Interview von der BBC lizenzieren lassen, das wir dann benutzt haben.
Okay.
Also ein sehr, sehr ausführliches Interview.
Ja. Vermisst du es, Filme machen manchmal noch? Nein, lange genug gemacht oder irgendwann
ist lange genug gemacht.
Kapitel abgeschlossen, oder?
Ich war auch immer, es war auch immer so, dass ich einfach gerne Geschichten erzählt habe. Ich glaube, das war schon immer mein Punkt. Und diese persönliche Freiheit, im Buch alles erzählen zu können, was ich möchte, ist für mich ein Riesenplus.
So, wenn wir jetzt beiden wieder auseinandergehen gleich, geht es dann für dich an den Schreibtisch?
Ja, tatsächlich.
Wie viele Seiten musst du heute noch schreiben?
Es sollten so um die 5 werden.
Das sind viel, finde ich. 5 Seiten pro Tag?
Das ist viel, ja.
Oh, aber muss sein.
Absolut.
Weil du dir das Ziel selber setzt?
Naja, irgendwann rechnet man runter, weil man abgeben muss.
Okay.
Und dann überlegt man, was bedeutet das denn jetzt? Und dann setzt man sich ein Ziel. So.
Ist
Ob
es
man das
Buch?
Immer einhalten kann, ist eine andere Frage.
Es ist das Buch, das im Februar 25 rauskommt.
Ja, genau.
Okay, es gibt schon einen Titel.
Mhm,
es gibt wahrscheinlich schon ein Cover. Die Nacht.
Ja.
Also auch das
schon. Ja, ein provisorisches Cover, aber es gibt
alles. Alles provisorisch. Ja. Aber du musst doch dran schreiben.
Ja. Okay. Also ist klar, auf jeden Fall, es wird knallorange nach Magenta und nach Knallgrün gibt es ein knallorangenes Buch.
Knallgrün ist die Dämmerung, auf jeden Fall das aktuelle Buch aus der Art Meyer-Reihe.
Ja.
Ja, ja, es ist ein schrilles Neongrün.
Ja, genau. Fast also kaum zu übersehen im Buchladen.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob wir noch, wenn wir noch eine Minute Zeit haben, erzähle ich noch kurz etwas. Es gibt in diesem Buch eine mysteriöse Kassette, so eine alte Musikkassette, kennt man ja vielleicht. Und da erzählt eine junge Frau aus der Ich-Perspektive ihre Geschichte, das, was ihr damals zugestoßen ist. Und das wird von einer anderen jungen Frau gefunden, die das sehr verstört, was da erzählt wird. Und der springende Punkt ist, dass diese Ich-Perspektive und diese Erzählung der jungen Frau in Not mir sehr viel Spaß gemacht hat. Es war eine Riesenherausforderung, das zu schreiben. Und als ich fertig war mit dem Buch, wusste ich, das muss natürlich auch im Hörspiel von einer Frau vertont werden.
Im Hörspiel oder Hörbuch?
Hörbuch.
Auch im Hörbuch, jawohl.
Um präzise zu sein, genau.
Also ein Hörspiel gibt es nicht dazu.
Nein.
Ja gut, alles
klar.
Im
Hörbuch muss es von einer Frau bitte vertont werden, die im Wechsel dann mit der üblichen Männerstimme liest.
Ja.
Und wie das dann so ist, sitze ich irgendwann vor Netflix und kriege eine ganz tolle weibliche Synchronstimme mit und sage, Bingo! Die ist es doch. Und rufe also beim Hörverlag an und sage, Mensch, mir ist da was über den Weg gelaufen und überhaupt, und wir brauchen ja sowieso eine Frau, wollen wir nicht die nehmen? Das machen die meisten Autoren normalerweise so eigentlich nicht. Meistens sucht der Verlag was aus, sortiert vor und bietet es dem Autor dann an.
Mhm.
Ich gehe also in Vorleistung mit einem eigenen Vorschlag, höre 3 Monate lang nichts. Irgendwann denke ich, ruf sie mal an. Dann sagen sie, ja, ja, ist überhaupt kein Thema. Luisa Wiczorek heißt die Frau und die macht das. Die hat gesagt, sie freut sich und alles ist prima. Ich wollte nach Berlin fahren zur Aufnahme. Und dachte 3 Tage vorher, rufst du die Luisa Wiczorek doch mal an und kündigst dich an, nicht dass die da irgendwie denkt, Überfall.
Ja.
Sie geht aber nicht ran. Stattdessen geht der Anrufbeantworter dran. Und sie meldet sich mit einer Stimme, die ungefähr so klingt. Hallo, hier ist Luisa Wiczorek. Eine Piepsstimme, sondergleichen, so hoch komme ich gar nicht. Und ich dachte nur, was habe ich getan? Oh Gott. Die Frau mit der Piepsstimme soll meinen spannenden Plot sprechen. Das geht gar nicht. Und habe ich direkt aufgelegt, nochmal versucht, sie zu erreichen. Natürlich ging sie wieder nicht dran. Und was macht man? Man googelt natürlich nochmal wie verrückt. Und dann liefen mir wirklich mehrere Filme über den Weg, die sie vertont hatte, mit Kinderstimmen. Und mein Mut sank immer mehr und ich hatte eine so unruhige Nacht, das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen. Und am nächsten Morgen habe ich es nochmal bei ihr telefonisch probiert. Und dann ging sie auch ran und war eigentlich wieder erstmal so piepsig. Und ich habe dann, ich glaube, ich habe mich um Kopf und Kragen geredet, weil ich natürlich
du warst nicht ehrlich, ne? Also so ganz ehrlich, nein, was in dir vorgekommen ist.
Ich konnte ja nicht sagen, hör mal Schätzchen, deine Stimme geht leider gar nicht, ich habe mich fürchterlich vertan, wir canceln das jetzt. Ne? Das macht man ja nicht, um Himmels Willen, ich war in einer fürchterlichen Zwickmühle. Ich habe mich um Kopf und Kragen geredet und irgendwann spürte sie, wohin ich wollte, fing an zu lachen und sagte, nee, ich kann schon auch ganz anders mit meiner Stimme. Und das war geil, weil sie wirklich im Sekundentakt gewechselt hat zwischen einer Fünfjährigen, einer Neunjährigen und einer erwachsenen Frau.
Ja, und du konntest sie auch schon mal, du hattest sie aber auch schon mal gehört natürlich, wie sie auch klingen kann. Von daher.
Ja, aber dem habe ich überhaupt nicht mehr vertraut nach dieser ganzen Piepserei. Und dann war sie aber da mit ihrer tollen Stimme und ich kann nur jedem empfehlen, der Lust auf Hörbücher hat, reinhören. Es ist mega, es macht richtig viel Spaß.
Marc, danke dir für heute. Das war richtig schön. Viele werden sofort zum Buch greifen und haben bestimmt Bock, jetzt endlich mal auch in dein kleines Gehirn, in dein kleines krankes Gehirn reinzuschauen, was das alles so produziert.
Ja, und Vorsicht, wenn es dunkel wird, genau. Ja. Die Dämmerung.
Bis die Tage.
Ahoi.
Peace.